Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich führe wie immer euch durch diese Folge des Podcasts. Und heute geht es um die Frage, um das Thema Style-Check, Goes und No-Goes am Rad. Und dazu habe ich den Lukas Hoffmann eingeladen. Hallo Lukas.
Hi zusammen.
Er ist unser Onliner, Bike-Tester und Style-Guru in der Redaktion.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Ich übertreibe nicht, wenn ich das sage. Nein, es geht heute darum, was für Style-Sünden kann man am Rad machen? Wir hatten nämlich neulich schon mal eine Folge, da ging es um ausrüstungstechnische Style-Sünden sozusagen, also was man am Körper trägt. Und jetzt reden wir mal darüber, was man am Rad so alles machen kann, aber vielleicht nicht sollte.
Da gibt es so einiges, ne? Aber da gibt es auch Dinge, die kann man so sehen und die kann man so sehen.
Ja, aber es gibt auch Sachen, die kann man nicht so oder so sehen. Zum Beispiel, ich fange jetzt direkt mal mit was ganz, ganz Schlimmem an.
Oh, bitte? Leg direkt los. Ich bin super gespannt, was jetzt als erstes kommt.
Ja, also wir sagen es nochmal so ein bisschen als Einleitungssatz, was wir jetzt hier anführen als Todsünden oder absolute No-Gos. Da gibt es ein paar echte No-Gos, es gibt ein paar Sachen, die sind echt verhandelbar. Und wahrscheinlich ist irgendwie alles verhandelbar, aber nehmt es nicht so hundertprozentig ernst. Wir wollen niemandem auf den Schlips treten. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, boah, dieser Plastikbubble, der muss am Rad dran sein, sonst werde ich nicht, sonst kann ich nicht ruhig schlafen. Und erst recht nicht konzentriert Mountainbike fahren.
Ja, uns nicht du sagst kommen. Es schon. Ich meine, das eigene Bike, das ist irgendwie sein Baby und jeder soll es sich so herrichten oder es soll so aussehen, wie man das persönlich am allerschönsten findet. Da gibt es, denke ich, keine Diskussion. Das muss jeder sein eigenes Bike so mögen. Aber ich finde, es gibt ein paar Themen, wo man zumindest drüber diskutieren kann, ob das jetzt da so sein muss oder nicht. Und da bin ich gespannt, was du jetzt als erste Style-Sünde oder als Style-No-Go ins Feld führst, Jimmy.
Leg los. Ja, der Plastikschützer für die Speichen hinten.
Ah, so zwischen Kassette und
Speichen. Zwischen Kassette und Speichen gibt es bei meistens günstigen Rädern. Es gibt es sogar auch bei teuren, aber meistens bei sehr günstigen Rädern oder Laufrädern gibt es so einen Plastikteller, der da hinten dran ist. Das ist das Erste, was ich sofort abreiße und das mache ich auch einfach kaputt, weil das muss weg. Das ja, Ding, wenn das Chrom, das eiert manchmal, das rappelt, das macht Geräusche. Es ist dafür da, damit die Kette bei einer falsch eingestellten Schaltung nicht in die Speichen fällt. Und genau deshalb ist es ein No-Go. Entweder man stellt seine Schaltung richtig ein, dann braucht man das Ding nicht. Oder man stellt seine Schaltung falsch ein, dann sollte man seine Schaltung richtig einstellen.
Relativ schön zusammengefasst. Nee, man sieht es sehr oft tatsächlich noch bei Versenderbikes. Mhm. Und viele Leute, die sich ein Rad kaufen, sich damit vielleicht nicht so beschäftigen oder auch einfach sagen, ja, das Ding ist da am Werk dran gewesen, dann hat das wohl auch eine Funktion. Die fahren es dann oft durch die Gegend, sage ich mal. Und bei vielen sieht man es teilweise, dass er schon so leicht vergilbt ist oder das Plastik langsam langsam porös wird. Und man so sagt, du brauchst das irgendwie gar nicht, lass uns das mal wegmachen. Also für mich auch eins der ersten Sachen, wenn ich mein Rad selber aufbaue oder das montiert so kommt, die ich entferne sofort.
Das ich entferne das auch bei Freunden. Da lasse ich nicht mit mir diskutieren.
Das ist sehr fürsorglich von dir, würde ich genauso machen.
Das ist so ähnlich wie Speichenreflektoren.
Ja, das ist auch ganz schön wild, zumal es ja da mittlerweile gute Alternativen gibt, wo man ein bisschen kleinere Reflektoren oder teilweise auf die Speiche was aufkleben will, gerade so in den dunklen Monaten, wenn man da irgendwie doch mal in der Stadt unterwegs ist oder über Straße fahren muss, dann ist das, finde ich, ein Sicherheitsaspekt, da geht das. Aber so die typischen Katzenaugen, diese orangenen, das geht natürlich gar nicht.
Also. Wobei man natürlich sagen muss, ne, in dem Moment, wo du damit auf der Straße fährst, müssen die eigentlich dran sein.
Genau.
Also da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge draus machen. Was muss denn am Mountainbike Bike dran sein.
Eigentlich.
Wenn du damit auf Asphalt und einer Straße fahren willst. Eigentlich.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, relativ spannend.
Neues
das
Thema. Machen wir mal andermal. Also auf jeden Fall, eins steht fest, der Speichenschutz muss auch dann nicht dran sein.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber du hattest es gerade von Freunden. Jetzt kann ich von einem großen Streitthema mit einem guten Kumpel von mir mal aufräumen oder es mal mir deine Meinung dazu abholen. Und zwar hasse ich es, wenn bei Mountainbikes das Herstellerlogo der Reifen nicht auf der gleichen Höhe ist wie der Ventilkern oder das Ventil. Also das muss fluchten, das sonst drehe ich durch, sonst kann ich mir ein Fahrrad nicht angucken. Wenn das nicht stimmt, dann weiß ich auch nicht, dann werde ich zum tasmanischen Teufel. Und dem ist das immer vollkommen egal. Der sagt, Hauptsache die Reifen sind drauf in der richtigen Laufrichtung. Wo auf welcher Höhe da der Reifenlogo ist oder der Modellname, das ist mir doch vollkommen Hupe. Und wir kriegen uns jedes Mal eine Wolle, wenn der sich wieder neue Reifen aufgezogen hat und ich sage, Alter, wie fährst du denn wieder rum, ey? Das geht doch gar nicht. Wieso? Reifen ist doch drauf.
Reifen ist drauf. Okay, ja. Ich grätsch mal ein. Also wir müssen es ja ein bisschen strukturieren, weil das ist ein langes Thema.
Ja.
Wir fangen an mit den Laufrädern.
Ja.
Und wir haben jetzt mit Kassette angefangen und tasten uns jetzt so Richtung Reifen. Du hast gesagt, ich muss es jetzt nochmal nachvollziehen, das Reifen, das Herstellerlogo.
Genau, das ist ja immer aufgedruckt an der Seitenwand.
Muss fluchten mit dem Ventil.
Genau, das muss direkt auf Ventilhöhe meiner Meinung nach sein. Am besten sogar am Vorder- und Hinterreifen genau gleich. Also bei Schwalbe zum Beispiel, wenn ich die aufziehe, ist das A immer genau von Schwalbe immer genau auf der Ventilhöhe. Dann kann ich ruhig schlafen. Wenn nicht, dann nicht.
Ich bin voll bei dir. Du hast meine komplette Unterstützung und zwar aus einem ganz anderen Grund. Ich habe mal im Fahrradshop gearbeitet und da ist es so, da habe ich Laufräder eingespeicht und ich werde zum Beispiel nervös, wenn Ventilloch und Schriftzug auf der Narbe nicht fluchten.
Oh,
man speicht die nämlich immer, wenn man es jetzt, sagen wir mal, alte Schule mäßig macht, dann speicht man die so ein, dass nach der Vordrehung, die man ja in den Speichen erzeugen muss, du musst es ja gegen die Laufrichtung verdrehen, wenn du die erste Speiche einhängst. Und in dem Moment muss, wenn du von oben übers Ventilloch nach unten guckst, beziehungsweise andersrum, wenn du wenn du von oben aufs Ventilloch guckst, musst du meiner Meinung nach auch den Schriftzug des Herstellers lesen können. Und zwar auf der Narbe.
Ja, bin ich auch
und
bei dir.
Und das Gute ist, dass meistens das korreliert. Dass also das Ventilloch so angebracht ist, dass der Schriftzug mit dem Ventilloch und dem Schriftzug auf der Narbe in einer Flucht steht. Das finde ich dann, das ist dann so eins mit Sternchen. Du siehst also oben, aha, Mavic, Conti und DT Swiss.
Ja, da hat sich wer Gedanken gemacht.
Genau.
Natürlich würde es auch so komplett funktionieren und auch so sicherlich auf dem Trail, wenn man geradeaus guckt, sieht man davon gar nichts und würde auch keinen Unterschied merken. Aber ja, so der innere Monk, wie ich immer sage, der wäre dann befriedigt, wenn man das so hätte.
Was mich dann nervös macht, das ist in dem Moment, wenn du den Schriftzug auf der Felge, wenn der nicht mittig zum Ventilloch liegt. Das gibt's nämlich auch.
Ja,
das stimmt. Dass der also an einer Seite länger ist. Das heißt, da gehe ich dann hin und ziehe dann den Reifenschriftzug ein bisschen weiter in die andere Richtung, dass es in Summe sozusagen wieder mittig ist. Aber das macht mich auch nervös.
Ja, okay. Dann bin ich ja froh. Dann habe ich schon mal einen Fürsprecher bei mir, weil in unserem Freundeskreis halten sich alle anderen Kumpels immer raus und sagen, lass die zwei Idioten mal reden. Und wir kommen da immer noch nicht auf einen Konsens. Aber ich glaube, mittlerweile macht das auch nur, um mich zu ärgern. Aber trifft sich gut. Ich habe noch was zum Thema Reifen. Und zwar finde ich es auch stylmäßig ganz schlimm, wenn man unterschiedliche Reifenhersteller vorne und hinten fährt. Also zum Beispiel vorne Schwalbe und hinten Maxxis.
Ernsthaft? Nee.
Das finde ich auch gar nicht.
Vollkommen legitim.
Nee, das sieht, finde ich, auch nicht aus. Also ja, man kann von mir aus verschiedene Modelle fahren. Das hat ja auch seinen Sinn. Aber nee, das geht nicht.
Aber wieso? Also ich habe zum Beispiel, ich meine, bei uns ist es so, wir haben Zugriff auf viele Reifenmodelle und mache die Tests nicht selbst. Dementsprechend, wenn ich irgendwie einen Reifen abgefahren habe oder mal was Neues ausprobieren möchte, frage ich bei uns in der Redaktion nach, kann ich mir was aus der Kiste nehmen? Und dann finde ich es völlig in Ordnung, da auch Hersteller zu mischen, weil vielleicht möchte ich hinten was Klebrigeres und es gibt irgendwie gerade da nichts von dem und dem Hersteller. Und also das lässt mich komplett Und das ist doch auch irgendwie Tuning, oder nicht?
Ja, lass ich noch gelten mit den klebrigen Dingen und so. Aber ich würde erstmal sagen, dass natürlich Reifenhersteller in ihrem Portfolio zusammen aufeinander entwickeln. Sprich, Vorder- und Hinterreifen, die stehen ja auch irgendwie in Korrelation zueinander. Ob man das dann am Ende so spürt oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich finde, es geht stylmäßig halt einfach gar nicht. Wenn da vorne Michelin steht und hinten Schwalbe, das sieht für mich ästhetisch einfach total Banane aus.
Echt? Ja, aber das ist doch wieder so eine komische Cross-Country-Geschichte, weil der Sponsor irgendwie niemals einer von zwei Reifenherstellern gesponsert wird.
Ja, gut, das mag sein, aber ich finde, es sieht halt einfach nicht aus. Punkt. Also das ist eh so eine Mix-Sache, die später auch nochmal sicherlich zum Gespräch kommt. Wir sind ja jetzt gerade noch bei Reifen, aber boah, weiß ich nicht. Irgendwie so zwei Hersteller miteinander mixen, da hätte ich ästhetische Bauchschmerzen.
Ja, aber was hast du dann, was siehst du dann, also wenn du dann sowas schon hast, was ist dann mit einem Mullet-Bike? Das wäre dann für dich ja auch irgendwie...
Soweit es der gleiche Reifenhersteller ist, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlimm.
Das finde ich sehr inkonsequent. Das sieht ja überhaupt nicht harmonisch aus. Also ich finde Mullet-Bikes super spannend, mit hinten kleinem und vorne größerem Laufrad, aber wenn man sich an Reifenherstellern stößt, dann muss man doch irgendwie da spätestens auch sagen, ey, geht gar nicht.
Nee, das ist ja wenigstens ein technischer Hintergrund, warum das so funktioniert.
Ja, aber der technische Hintergrund ist doch beim Reifen auch da, wenn ich sage, ich bin mit dem, weiß ich nicht, also bei mir ist
ja, das zum Beispiel. Ja, das sehe ich auch.
Du hast gesagt, so ja, die Reifen sind aufeinander abgestimmt, sehe ich total. Aber es gibt für mich zum Beispiel, für mich ist relativ egal, was ich hinten fahre. Ich fahre hinten irgendwie eigentlich gerne breite, eher Cross-Country-Reifen, weil da ist mir Grip und so auch nicht so irrsinnig wichtig. Für mich definiert sich das Fahrverhalten überwiegend übers Vorderrad. Was hinten passiert, ist für mich eher so, naja, das Hinterrad läuft so mit irgendwie.
Ja, verstehe.
Und da ich am Berg jetzt auch nicht wahnsinnige Vortriebsstärke brauche und das letzte Quäntchen Grip, ist es für mich eher wichtig, dass der Hinterreifen im Downhill oder beim Runterfahren keinen Stress macht. Da finde ich sogar fast anstrengend, wenn der zu viel Grip hat, weil dann kann ich die Kurven nicht so ausfahren, wie ich will. Vorne muss ich absolut genau auf Schienen fahren können. Da muss ich ultra berechenbaren Reifen haben, aber hinten, deshalb bin ich da sehr tolerant und fahre. Nee,
verstehe ich. Also von der Sicht verstehe ich. Wir sind ja hier nur im Fashion oder im Optik-Podcast und aus optischer Sicht geht es für mich gar nicht. Und da lasse ich auch nicht mit dir diskutieren.
Okay, okay. Was ich sagen würde, was auch tatsächlich nicht geht, ist irgendwie hinten, wie heißt das, wenn die so bräunlich sind?
Ten-Wall, ja, oder
Ten-Wall, genau. Ten-Wall mit Schwarz zu mischen oder unterschiedliche Farben. Ich bin ja noch, ich habe ja Ende der 90er, Anfang der 1000er Jahre angefangen, Mountainbike zu fahren. Da war ja gerade der rote Michelin, ich habe jetzt den Namen vergessen, das war, glaube ich, auch ein Wild Gripper, der war total innen mit roter Silikamischung.
Ui.
Das
klingt schon mal wild.
Echt fetzig aus, um es mal wirklich mit diesem 90er-Wort auch zu sagen. Aber sowas farblich zu mischen ist natürlich auch echt schwierig.
Ja, also wie gesagt, es ist so auch ein bisschen, wie man es selber gerne mag. Also ich finde Ten-Wall-Reifen schon wieder schick. Passt auch nicht zu jedem Rad, aber vielleicht auch gerade, weil es so ein bisschen Trend ist und ganz viele Hersteller das gerade mitmachen. Ich feiere es zum Beispiel wieder. Aber auch da muss es vorne und hinten sein. Da gibt es ja auch so Experten, die doch vorne Ten-Wall fahren und hinten nicht. Mhm. Boah, das wäre richtig grausig.
Genau, das meinte ich ja. Also das, wenn man da mischt, das ist schwierig. Ja.
Nee, genau, das finde ich schwierig.
Aber wir werden in diesem Podcast wesentlich mehr als bei dem anderen auf jeden Fall auch immer wieder das Thema haben, es sieht scheiße aus, aber es hat eine sinnvolle Funktion.
Und es funktioniert vor allen Dingen auch. Das ist ja auch der Witz, ne? Genau. Also wenn es da nicht funktioniert, dann würde man ja wenigstens sagen, aber wenn es seinen Sinn und Zweck erfüllt, dann hat es ja aus technischer Sicht wenigstens eine Daseinsberechtigung. Vom Style her, schwierig.
Wie sieht das aus mit bunten Ventilkappen oder auffälligen Ventilkappen?
Auch da wieder, wenn es irgendwie alles so ein bisschen zueinander matcht und man sich so ein Color-Scheme macht, sage ich mal, also was weiß ich, man hat blaue Color-Scheme. Also wenn du dir irgendwie sagst, hey, blau sollen meine Akzente sein. Meine Narbe ist blau, meine Ventilkappen sind blau, meine Griffe sind blau, meine, keine Ahnung, Schraube der Sitzklemme, der Sattelklemme ist blau, dann finde ich es irgendwie cool. Kann auch cool aussehen, wenn man ganz viele verschiedene Farben mixt, irgendwie mit Sinn und Verstand. Aber wenn es dann irgendwie zu wild wird und es irgendwie aussieht wie ein Kanarienvogel wieder, dann wird es mir auch zu bunt.
Ich hatte tatsächlich mal irgendwann, da habe ich auch Kopfschütteln von einem Freund von mir bekommen, weil ich irgendwann vor einer Tour, also wir wollten in Urlaub fahren, so ein Wochenende Mountainbiken in Dolomiten. Und ich fing an, nach einer Ventilkappe zu suchen, nach einer gelben, weil ich hatte vorne eine gelbe und hinten eine schwarze drauf und ich hatte keine schwarze und auch keine gelbe. Ich wusste aber, ich habe noch irgendwo eine gelbe und dann habe ich nach der gelben gesucht und nicht nach der schwarzen. Das war ein seltsamer, das musste ich ausführlich begründen.
Ja, das glaube ich. Obwohl Ventilkappen ja auch schon so ein Streitthema sind. Also ich fahre prinzipiell immer ohne. Mhm. Wobei ich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mehr mit Ventilkappen fahre, weil mir tatsächlich mal ein Stein jetzt auf den Ventilkopf geflogen ist und da das ganze Ventil abgebrochen ist. Das passiert wahrscheinlich einmal im Bikerleben, wenn überhaupt. Also dass das passiert, ist, glaube ich, relativ gering, die Chance.
Verbogen. Aber sonst bin ich immer ohne gefahren. Ja. Durch einen Steinschlag. Ja. Und was mir schon öfter passiert ist, dass es wirklich so richtig gemockt ist, weil man durch eine tiefe Schlammpfütze gefahren ist.
Ja, das ist auch ärgerlich. Aber die meisten Ventilköpfe oder Ventilkappen von so neueren Tubeless-Ventilen, die haben ja auch einen Sinn und Zweck, dass da drin quasi so ein Ventilkernausdreher drin ist. Hm. Und wenn es mal irgendwie hart auf hart kommt und man den unterwegs braucht, dann hat man gefühlt nie dabei. Klar kann man irgendwie sich auch mit einer Zange helfen, aber dann hat man die mal auf dem Trail dabei. Sprich, deswegen bei meinem aktuellen Rad sind tatsächlich Ventilkappen drauf, weil da eben gerade so ein Ventilkernabdreher drauf ist. Oh. Boah, aber sonst würde ich es eher weglassen. Ist alles rotierende Masse, sagt jetzt der Cross-Country-Fahrer. Alles Gewicht, auch wenn es nur 2 Gramm sind. Aber das hemmt die Beschleunigung. Ja, man kann jetzt ruhig die Augen verdrehen.
Okay, Laufräder haben wir fertig, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja, nicht ganz, nicht ganz.
Jetzt kommt's auch.
Es gibt, wobei das gehört eher zum Bereich Bremsen. Womit machen wir weiter? Machen wir mit Bremsen? Oder?
Ja, dann macht doch Bremsen.
Wenn an Bremsscheiben diese orangenen Fähnchen dran sind.
Oh ja.
Also
oh,
das betrifft ja hauptsächlich Shimano, wobei an anderen Herstellern ist es auch dran.
Aber das ist auch das Erste, was man abholt. Generell so Aufkleber, so Herstellerhinweise, Rahmengrößenaufkleber. Boah, weiß ich nicht. Also wenn es jetzt kein Testrad ist oder so, dann kommt das bei mir auch als allererstes runter.
Ich habe noch was viel Kurioseres. Und zwar, das gehört eigentlich nicht zum Bereich hochwertige Mountainbikes. Aber die Story muss ich unbedingt erzählen. Und zwar habe ich früher im Fahrradshop gearbeitet. Und da war ein Kunde, dem habe ich das Rad komplett gemacht, eingestellt und so weiter. Und der beschwerte sich danach, dass seine Kunststoff Achsschützer weg waren. Und zwar sind das diese Dinger, die bei so normalen Hutmuttern, mit denen ja bei Hollandrädern und anderen Rädern günstigerer Machart sind ja die Laufräder mit Hutmuttern im Ausfallende und der Gabel fixiert. Und da sind manchmal so Plastikdinger drauf, kennst du die?
Ja, die gibt's auf den Steckachsen heutzutage so ein bisschen das Parallele. Also bei Fox-Gabeln sind ganz oft so rote Schoner über dem Steckachsenhebel.
Genau, sieht und fast die gibt's aus. Halt bei diesen alten, bei den normalen Rädern auch auf den Hutmuttern. Das sind quasi so, das sieht aus wie heißt das denn, wenn man hier so seine an einer amerikanischen Uni seinen Abschluss macht, diese Hüte, ne? Also unten so eine Tulle.
Wie so eine Kordel.
Und oben ist so eine Fläche drauf. Mhm. Und er hat sich fürchterlich beschwert, wo die denn wären. Und das sind halt Kartonschoner. Die sind dafür da, damit die Achse den Karton nicht kaputt macht, die Achse rausguckt und beschädigt wird. Aber der hat halt gedacht, das ist ein Achsschoner oder ein Mutternschoner und wollte die unbedingt wieder haben.
Das wohl nicht weggeschmissen.
Genau. Ich hab die halt wirklich, das Rad war, glaube ich, irgendwie, das war ein Peugeot, das war irgendwie schon 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich, und das ist jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre her, wahrscheinlich fährt er damit immer noch durch die Gegend. Okay. Es ist ja auch gut, wenn er es braucht, aber die
Man
Dinger
braucht
müssen
halt
ab.
Nicht.
So, nee,
lass das mal. Ab.
Ja, lass das stimmt. Mal, genau.
Wir sind bei Bremsen.
Wir hatten die Flügelchen, genau.
Ja,
also die kleinen Fähnchen an den Bremsscheiben.
Was ich an Bremsen noch teilweise auch spannend finde, wenn man gerade sich irgendwie die Bremsen tunt oder mal eine neue einbaut, wie viele Leute tatsächlich mit viel zu langen Bremsleitungen rumfahren, was ja auch ein Sicherheitsaspekt ist, dass man mal irgendwo einfädelt, hängen bleibt, sich das ganze Ding abreißt. Also klar, das braucht ein bisschen Zeit und manchmal muss man sich auch in kleinen Zentimeterschritten rantasten, was so die perfekte Länge ist. ist dann natürlich mit Aufwand verbunden, weil die Bremse teilweise entlüftet werden muss und Co. Ja. Man den Pin neu eindrücken muss und so. Aber ich finde, das gehört auch zu einem schönen aufgebauten, zu einem gestylten Rad, dass das einfach die korrekte Länge hat, vielleicht sogar gleich lang mit dem Schaltzug. Dann hat das irgendwie auch alles Hand und Fuß, wenn ein Rad geil aufgebaut ist.
Die Bögen müssen harmonisch verlaufen.
Ja,
das ist so. Danke. Allerdings muss ich sagen, bei mir wird das bei meinem nächsten Rad, was ich mir aufbauen werde, auch sehr lang gelassen, weil ich gerade ja viel mit dem Thema Bikepacking zu tun habe.
Okay, ja, Punkt für dich. Ja, und das habe ich nicht bedacht.
Und ich jetzt mit meinem aktuellen Rad Schwierigkeiten habe, weil die zu kurz sind und man sie eigentlich nur hinter die Lenkerrolle quetschen kann, die dann auch wirklich böse abgeklemmt werden können. Ich krieg's irgendwie so hin, aber es ist jedes Mal ein Kampf, irgendwie das so zu legen, dass die Bremsleitung und die Schaltzüge und auch der Variostützenzug da nicht irgendwie hart abgeknickt wird.
Ja.
Für den Fall machen wir eine Ausnahme und sagen, das ist okay, wenn man vorne irgendwie, wenn man mit dem Rad auch Bikepacking machen will, dann dürfen die Züge auch schlabberlang sein.
Ja, aber auch generell da bei Zügen finde ich, es ist ein Punkt, es gibt ja auch tolle Tools, also so kleine Clips, wo man die Züge zusammenfügen kann oder Schrumpfschläuche oder so Kabelkanäle. Ich finde, es macht ein Rad viel, viel aufgeräumter, wenn man versucht halt einfach die Züge irgendwie zusammenzufügen. Das sieht halt einfach aufgeräumter aus, schöner aus. Also bei allen meinen privaten Rädern habe ich irgendwie so einen Kabelkanal und versucht, das möglichst viel zusammenzulegen. Ja, das macht mir irgendwie gute Laune, wenn das
da ordentlich. Ja, da bin ich ja anders gestrickt. Ne? Ich bin ja auch ein Freund von außen verlegten Zügen.
Oh nee, das hasse ich auch. Also es ist zwar immer, ich krieg Schreikrämpfe, wenn ich dann neue Züge verlegen muss teilweise, wenn du Rad komplett neu aufbaust. Aber das ist es mir irgendwie wert, wenn ich dann drauf gucke und sage so, boah, schönes Rad, passt.
Nee, da kommen wir nicht zusammen. Nee.
Na gut.
Für mich müssen Züge so schnell zugänglich sein. Vor allen Dingen, weil ich auch ab und zu mal eine andere Bremse fahren will. Und gerade beim Testen, also ich glaube, Komponententests ist es auch sehr sinnvoll,
die da bin ich voll bei dir.
Außen verlegt zu haben. Ja. Aber sei es drum. Ja, es ist definitiv kein No-Go, wenn man
auch da wieder. Jeder kann machen, wie er es gerne hätte.
Genau.
Genau. Okay, Bremsen, haben Sie noch was hinzuzufügen?
Bei Bremsen habe ich nichts hinzuzufügen, nee.
Okay, ich habe jetzt, glaube ich, kommt mir, was Bremsen angeht, auch nicht mehr so richtig. Höchstens in die Richtung, wo wir gerade schon waren Steckachsen. Die haben ja immer so kleine Hebel. Mhm. Und dort gibt es auch, sage ich mal, No-Gos, die man machen kann. Und zwar, dass die Steckachse so komplett nach unten zeigt oder eine falsche Richtung verdreht ist, in der Gabel vielleicht sogar nach vorne weg zeigt, also Fahrtrichtung vorne. Das ist halt auch ein Sicherheitsaspekt, weil man natürlich irgendwo liegen bleibt oder die im Sturz das ganze Ding irgendwie mal irgendwo reindrücken kann. Da ist es einfach wichtig, dass es mit den Bauteilen fluchtet, also mit der Gabel quasi nach oben oder hinten mit dem Rahmen, dass du nicht irgendwo hängen bleibst. Das sieht man, finde ich, auch
oft. Und sich das Ding öffnen kann, ne?
Ja, genau. Das halt auch. Finde, das sieht man leider auch sehr oft.
Ja, was ganz schlimm ist, das betrifft allerdings eher die Rennradfahrer, wenn man, also wir reden jetzt beim Mountainbike ja überwiegend von Steckachsen, aber dass da sozusagen der offene Hebel von einem Schnellspanner so zugedreht wird, dass er irgendwann einfach fest ist und gar nicht umgelegt wird. Das sieht man auch sehr oft. Das gibt's ja auch bei älteren Mountainbikes noch, dass man einfach ein normales Schnellspannsystem hat, wo dann der offene Hebel einfach gedreht wird und man es zudreht und gar nicht mehr klemmt.
Genau.
Das ist auch definitiv ein völliges Sicherheitsissue.
Genau. Aber die Roadies kommen ja jetzt auch langsam auf den Trichter. Alle neuen Rennräder kommen mit Steckachsen, weil da sich auch die Scheibenbremse durchsetzt. Also das haben wir hoffentlich nicht mehr so lange, das Thema.
Ja.
Dass es dann hoffentlich auch auf der gleichen Höhe ist. Okay, Bremsen, Haken dran, würde ich sagen. Wir arbeiten uns langsam nach oben oder in welche Richtung
willst du gerne? Du hast ja noch so Antriebsthemen, ne?
Oh ja, ich habe Antriebsthemen. Und zwar kann ich es überhaupt nicht haben, wenn man Schaltungsparts miteinander nutzt. Also zum Beispiel SRAM-Schaltwerk und Kassette fährt, aber eine Shimano-Kurbel. Also auch wenn das oft technisch sicherlich gut funktioniert, finde ich, sieht das einfach grausig aus. Also es können gerne unterschiedliche Güteklassen sein, also eine Deore-Kassette mit einer XDR-Schaltwerk, vollkommen okay. Aber wenn bitte alles aus einer Brand, also entweder Shimano oder SRAM, aber nichts mittendrin. Das finde ich, geht auch überhaupt nicht. Jetzt kommst du. Ich bin sicher, du siehst das anders.
Ich bin, klar, da bist du in diesem Podcast alleine mit deiner Meinung. Ich bin zwar auch alleine mit meiner Meinung, weil ich der andere bin, aber ich mixe alles wild durcheinander. Ich fahre auch Gangkombinationen, die es auf dieser Welt gar nicht geben darf. Dafür muss ich keine Ziege opfern, sondern einfach nur Parts zusammenschrauben und dass es irgendwie läuft. Aber nee, da bin ich komplett unreligiös, was das angeht. Also ich habe allerdings schon lange nichts mehr von SRAM gefahren, einfach weil das meine ganzen Kollegen fahren. Aber ich bin da völlig, also ich habe früher auch, da gab es sogar noch Sachs. Da hieß SRAM noch Sachs, da gab es auch Plasma, das Plasma-Schaltwerk konnte man auch mit Shimano dann irgendwann fahren. Ich bin da völlig, völlig offen. Also ich würde sogar tatsächlich, ich weiß es gar nicht, gibt es den überhaupt, diesen Eagle-Schaltgriff, der halt ein Drehgriff ist?
Ja, Gripshift gibt's noch, ja.
Und der, ist der denn mit Shimano kompatibel?
Nein. Nee, Shimano hat ja eine andere Logik, also quasi eine andere Zugversatz.
Übersetzungsverhältnis.
Genau, oder? Das Übersetzungsverhältnis ist quasi anders. Und dadurch kannst du gerade in den Nummern kannst du es nicht mehr tauschen. Früher ging das mal, da konntest du ja quasi einen SRAM-Hebel mit einer Shimano fahren und andersrum. Ja. Das haben sie aber irgendwann mal umgestellt, frag mich wann.
Das war nur eine gewisse Zeit möglich, ja.
Genau.
Ja, aber ich glaube, das Übersetzungsverhältnis ist irgendwie 1:1 bei SRAM und bei Shimano 1:2 oder so. Oder andersrum, ich weiß es nicht.
Ja, aber auch da, also um vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Bremse zu springen, vielleicht auch irgendwie da eine SRAM-Bremsscheibe mit einer Shimano Bremsanlage zu fahren. Auch das funktioniert zwar, aber die haben ja auch unterschiedliche Dicken, so Bremsscheiben. Also ich glaube, da würde ich nicht großartig auseinander durcheinander mixen, sondern wirklich immer versuchen, weil auch da ist wieder Sicherheitsaspekt, es ist halt alles aufeinander entwickelt. Ne?
Aber dann bist du ja quasi total gegen Tuning.
Nee, so Drittanbieter sehe ich wieder anders. Also zum Beispiel eine Raceface-Kurbel, die ja nicht weder zu Shimano noch zu SRAM gehört. Da habe ich überhaupt kein Problem, die dann mit einem SRAM-Schaltwerk oder Shimano zu fahren. Das funktioniert teilweise nicht genauso gut wie die Originalsachen, weil zum Beispiel SRAM hat halt diverse Patente nicht freigegeben. Zum Beispiel geht es bei den Einfachantrieben, also bei Eagle-Schaltung um das Kettenblatt, was ja so spezielle, ja, wie so Haifischzähne hat, die dann die Kette auf dem Kettenblatt halten. Und diese X-Sign-Technologie heißt das, glaube ich, wurde zum Beispiel das Patent nicht freigegeben. Sprich, alle Drittkurbelhersteller, Raceface und Co., können diese Technologie gar nicht nutzen. Sprich, dieses System wird immer ein bisschen schlechter funktionieren als ein originales SRAM-Kettenblatt bzw. SRAM-Kurbel. Schade, dass die das so machen. Ist fürs Tuning doof. Würde aber, trotzdem kann man tunen und fände ich auch vollkommen legitim.
Fun Fact, lustige Randbemerkung. Also tatsächlich muss ich in diesem Punkt sagen, das ist mir alles komplett Wumpe, sage ich jetzt einfach mal. Ich fahre so brutale Sachen wie, Doppelpunkt, eine 12-fach Shimano-Kette auf einem 11-fach Rotor-Kettenblatt.
Wow.
Und da würde man jetzt sagen... Das ist wirklich Grenzgänger, weil normalerweise würde man ja sagen, Moment, das kann ja gar nicht funktionieren, das Kettenblatt ist ja zu breit, passt aber trotzdem.
Ja, manchmal muss man sich, glaube ich, auch durchwurschteln, nur weil die großen Konzerne halt sagen, hey, das ist so und so nicht freigegeben oder funktioniert nicht. Manchmal lohnt es sich auch, es einfach auszuprobieren.
Genau. Man muss unter Umständen halt ein bisschen mehr ausprobieren. Zum Beispiel bin ich ja auch schon ein 22er Kettenblatt mit einem 46er Ritzel hinten gefahren. Das ist dann eine Sache, da muss man sehr kritisch sein bei der Kettenlänge und muss ein bisschen tüfteln wollen. Und was die großen Konzerne, also was Marken wie SRAM und Shimano natürlich wollen, ist, dass es für den Endkunden ein No-Brainer ist, dass der wirklich sagen kann, okay, ob die Kette jetzt ein Glied mehr oder weniger hat, ist nicht so schlimm. Das ist bei solchen Spezial-Setups total entscheidend. Dann funktioniert es entweder oder halt nicht. Aber die wollen natürlich, dass es so unkompliziert wie möglich und so fehlerfrei wie möglich funktioniert, weil am Ende des Tages, wenn irgendwas nicht immer genau richtig funktioniert, färbt es natürlich schlecht auf die Marke ab und dann heißt es, die Shimano-Schaltung ist doof.
Ja, und es sind auch Garantiesachen. Ne? Also teilweise erlischt halt auch die Garantie, wenn die nachweisen können, dass du das mit irgendwas XY anderem Dritthersteller gefahren bist oder was auch immer. Das ist manchmal auch echt ein bisschen blöd, finde ich, weil die Hersteller wissen ja auch, dass mit Drittanbietern ihre Sachen teilweise genauso gut funktionieren. Aber gut, ich würde es dann teilweise auch nicht irgendwie auf eine Goldwaage oder drauf ankommen lassen, weil wenn dann irgendwie irgendwie, der was kaputt geht, weil du da rumgetüftelt hast und dann erlischt dein Garantieanspruch, ist halt auch ärgerlich, finde ich. Aber
Ich bin jemand, der halt bei der Schaltung gerne rumexperimentiert, weil ich gerne kleine Gänge fahre und weil es jetzt auch eine Sache ist, die nicht so irrsinnig sicherheitsrelevant ist.
Nee, genau. Im schlechtesten Fall reißt dir die Kette und dann
Sternchen trotzdem, don't do this at home with your stereo. aber es ist natürlich, sag ich mal, ein dankbareres Experimentierfeld als meinetwegen eine Bremsanlage.
Ja, das stimmt. Weil da finde ich, da gibt es keine Experimente zu machen.
Wobei ich da auch tatsächlich momentan einen getunten Belag fahre, weil ich den Originalbelag nicht bekommen habe.
Ja gut, das sind dann so Corona-Krisen-Lieferengpass.
Ja, aber das kann man tatsächlich niemandem empfehlen. Ja.
Okay. Wir machen weiter. Schaltung.
Wir machen weiter. Wir sind abgeschweift.
Genau. Schaltung fällt mir tatsächlich jetzt gerade.
Was ist mit Eloxalparts? Also so Titanschrauben in Blau, Grün, Rot, Gelb.
Find als Kettenblattschrauben. Finde ich eigentlich geil. Kettenblattschrauben siehst du ja eh nur noch von innen mittlerweile bei den meisten Direct-Mount-Kettenblättern. Mhm. Aber so Schraubentuning und so finde ich schon irgendwie cool. Klammer auf, soweit es nicht sicherheitsrelevant ist. Also ich kenne Cross-Country-Fahrer, die statt einer 6-Punkt-Bremsenaufnahme nur 4 genommen haben, weil sie sagen, das reicht ja allemal. Also auch da wieder, sobald es halt sicherheitsrelevant ist, hört der Spaß halt auf. Ja, Bremsscheibe statt mit 6 nur mit 4 festgemacht, weil ich wiege ja nicht so viel und das ist nach den Normen reicht das ja. Also sowas auf gar keinen Fall.
Nein, bitte auch nicht nachmachen.
Nee, das
hat schon seinen Sinn.
Ja, aber sonst Eloxalschrauben oder Eloxalparts finde ich cool. Es kommt ein bisschen drauf an. Ich hatte jetzt neulich ein Testrad, wo ich so quasi auf Chrom gedrehte oder halt chromfarbene Narben hatte. Und das hatte ich hinten auf dem Heckträger von meinem Auto stehen und bin quasi im Winter gefahren, wo halt viel Salz drauf war. Und das hat sofort die Eloxalteile angegriffen. Mhm. Da habe ich mich echt geärgert. Bei solchen Sachen, da würde ich mich ärgern, wenn ich Eloxalparts fahre. Drum würde ich sie dann auch nicht unbedingt mir teilweise aussuchen. Aber ich finde, es sieht cool aus. Also irgendwie hat es so was von den 90ern und von der Zeit, wo es mit Mountainbiken losging. Und irgendwie war es, glaube ich, eine ziemlich coole Zeit. Ich bin immer noch traurig, dass ich da nicht dabei war, sondern erst geboren bin.
Was ist mit Kettenstrebenschutz aus alten Downhill-Reifen?
Oh, nee. Da gibt's mittlerweile, ja gut, da blutet erstmal das XC-Herz, weil das viel zu schwer ist. Mhm. Und da gibt's mittlerweile auch so tolle Folien, so irgendwie 3M oder irgendwelche Klebethemen, wo du das echt nett mitmachen kannst oder Neoprenaufsätze, dass du dir nicht irgendwie sowas ans Rad holen
musst. Aber ist ein total beliebtes, also sieht man überall, ne?
Ja, ist ja auch praktikabel, ist ja auch klasse, weil es die Umwelt schont, weil der Reifen sowieso weggeschmissen worden wäre. Mhm. Von der Sicht glaube ich gar nicht so schlecht. Aber ja, sieht halt einfach ein bisschen affig aus, finde ich. Muss ich ehrlich so sagen. Ja. Ich habe noch, wenn wir in Richtung nach...
wir gehen jetzt also, ein bisschen weiter hoch.
Ja, jetzt habe ich einen Banger, pass auf.
Banger?
was gar nicht geht. Schutzbleche bei Trockenheit. Also bei furztrocken Sommer 30 Grad. Wie viele Leute man da sieht, die mit Schutzblechen rumfahren, wo du sagst, alter Finne, es sind oft auch so die Commuter oder irgendwie, die jetzt vielleicht nicht so super sportiv Mountainbike fahren. Das finde ich richtig grausig. Also, nee.
Aber für die ist es wahrscheinlich genau der Punkt. Die fahren irgendwie auch die Hälfte der Zeit Straße. Und da müsstest du nach STVZO sowas dran haben.
Ja, das sind dann aber immer diese Ansteckschutzbleche, die der bei der ersten Bodenwelle um Ohren fliegen gefühlt. Also, das finde ich. Also teilweise sieht sehr cool aus, diese neuen Fender, die du teilweise direkt hinten an die Gabelbrücke schrauben kannst, so bei Fox 38 und Co. oder jetzt auch bei der Sid. Da finde ich es noch in Ordnung. Da trägt es auch so ein bisschen der Ästhetik, der wilderen Optik des Rades bei. Aber generell Schutzbleche, wenn es nicht gerade volle Kanne shift, sind das für mich eher so Daumen runter. Also im Herbst erlaubt, im Sommer auf gar keinen Fall.
Mhm. Okay. Ja.
Hast du deine Meinung zu? Nö.
Nee, ich bin, ja, also bei Schutzblechen, ich fahre tatsächlich nie Schutzbleche. Also ich bin da irgendwie, ich bin immer zu faul, die dran zu machen.
Okay.
Und
verstehe ich. Ich meistens auch.
Ja, also, und es ist auch schwierig. Also vorne sieht es immer so Motocross-mäßig aus und da braucht man es auch eigentlich nicht wirklich, finde ich. Weil man hat das Unterrohr.
Hast du jetzt den Mock nicht im Gesicht, ne?
Ja. Und hinten nur zu haben, sieht auch irgendwie komisch aus. Deshalb bin ich da bei Schutzblechen, bin ich unentschlossen. Ich weiß das nicht. Wo ich gar nicht unentschlossen bin, ist hier Vorbaukappe.
Oh ja, da jetzt bin gehen ich so wir ja noch weiter hoch. Ja.
Ja, wir gehen jetzt ein bisschen.
Wir weichen das mal auf hier. Ja.
Also Flasche am Rad zum Beispiel ist absolut erlaubt, ne? Das wird bei dir auch sein.
Ja, auf jeden Fall. Gerne auch zwei, wenn es mal länger wird.
Was nicht geht, sind Einwegplastikflaschen in übergroßen Flaschenhaltern.
Nee, vor allen Dingen, sie sind ja nicht lange da. Dann liegen sie im Wald und verschmutzen die Umwelt, weil du sie nie wiederfindest.
Ja, obwohl es gibt Leute, die haben da so riesige Halter drin und dann kannst du da eine komplette 1,5 Liter Plastikflasche reinquetschen und die halten, glaube ich, sogar.
Oh Gott.
Aber das sieht echt schlimm aus irgendwie. Und Einwegflaschen sind sowieso doof.
Nee, das stimmt. Das geht wirklich nicht. Ja. So, was hast du gesagt? Vorbaukappe,
also Headkappe. Also Headkappe. Wenn die nicht horizontal sitzt, also ich habe zum Beispiel eine bei Akros, da ist ein bisschen schwierig, weil da sind so zwei Streifen, man kann die entweder in Fahrtrichtung ausrichten oder quer zur Fahrtrichtung. Und ich hatte sie auch schon mal schräg, das hat mich nervös gemacht. deshalb habe ich die jetzt, ich habe die jetzt quasi so, dass der Schriftzug seitlich lesbar ist, aber nicht, wenn ich fahre.
Ja, das fällt halt einfach unter Liebe zum Detail. Also wenn man sich auf ein Rad setzt, wo das nicht passt, dann denkst du dir, oh, hat sich der Mechaniker da überall so eine Mühe gegeben? Dann zieh ich vielleicht nochmal diese Schraube nach.
Ist für mich aber schon fast so ein bisschen wie ein Lenker, der nicht mittig ist.
Ja, so, stimmt. Das macht einen so nervös, ne?
Das macht einen so, das lenkt einen so ein bisschen ab. Und ich habe tatsächlich auch mal mit ein paar Handschuhen hatte ich den Effekt, das war ein älteres Paar Ergon-Handschuhe. Die hatten so ein ganz großes Kreislogo auf dem Handrücken. Da ist halt das Ergon-Logo auf dem Handrücken. Und wenn du damit fährst, sieht es die ganze Zeit aus, als ob dich so Augen angucken.
Oh Gott.
Und das hat mich total nervös gemacht. Also wirklich, ich war da irgendwie in Amerika unterwegs und musste echt anspruchsvolle Trails runterfahren in einem annehmbaren Tempo. Und die ganze Zeit wurde ich mal abgelenkt, musste nach unten gucken und hab dann irgendwann gesagt, sorry, ich kann diese Handschuhe nicht fahren, ich muss mir andere Handschuhe borgen, weil ich die ganze Zeit abgelenkt war.
Ah, nee, das ist nervig.
Aber das ist eher so Sicherheitsissue. Das ist
Das stimmt. Und ist ja auch in dem Sinne nicht am Rad, ne? Also von da aus.
Nee. Aber weil das halt auch so ein leichter Ablenkungsfaktor war.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ich hätte noch eine Kategorie abgehobener Mountainbike-Redakteur. Was ich richtig schlimm finde, wenn teilweise Räder individual aufgebaut sind, wenn man vorne eine Fox-Gabel mit Kashima-Coating fährt, mit diesem leichten goldenen Ton, aber hinten der Dämpfer dann normal schwarz ist. Oh. Also das ist so ein Fall von eurer Armut kotzt mich an, wenn will ich vorne und hinten Kashima haben, sonst sieht das nicht aus. Aber das geht für mich zum Beispiel gar nicht. Also auch wir bauen ja oft unsere Räder um Parts zu testen. Jetzt habe ich gerade mein privates Rad, weil da hat es hinten nicht für Kashima gereicht, aber vorne hatte ich eine Testgabel von Fox gerade da. Ich habe immer gedacht, ey, das sieht einfach nicht aus, das muss zueinander passen. Also steinigt mich, aber nee, da... Also entweder ganz oder gar nicht.
Ich kann da nicht mitreden, weil ich fahre Stahlfeder, da sieht man das nicht.
Nee, stimmt. Das ist gut. Aber das war für mich so, geht nicht. Und dann an der Variosattelstütze teils auch. Die gibt es ja jetzt auch mit Kashima teilweise oder irgendwelchen wilden Beschichtungen. Mhm. Also entweder alles schwarz oder alles Gold oder weiß ich auch nicht.
Aber du bist so ein Uni-Typ, ne?
Ja, bei mir muss das irgendwie alles aus einem Guss sein und nicht so rausstechen teilweise. Weiß ich nicht. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen picky.
Ja, ich meine, am Rad ist es halt so, das kann man ja auch besser angucken, ne? Also wenn man sich selbst angucken will, muss man immer in den Spiegel schauen. Das Rad stellt man vor sich hin und schaut es sich an und denkt sich,
Vielleicht ist es auch so, Jimmy, du fährst die Räder halt einfach und bei mir hängen die ja im Wohnzimmer und ich gucke da oft den ganzen Tag drauf.
Bei mir stehen die auch im Wohnzimmer und ich gucke die ganze Zeit drauf.
Okay, weil ich werde dann einfach nervös und ärgere mich über Dinge und denke mir so, wie sieht denn das jetzt aus? Also dann nehmen wir uns nochmal die 10 Minuten und machen das und das hier richtig passend. Weiß ich auch nicht.
Ich finde, bei mir sind ja auch ich gucke da ja auch die ganze Zeit drauf, aber putzen oder nicht putzen?
Putzen auf jeden Fall. Also ich liebe meine Teile nur, mein Rad, wenn es komplett picky ist, wenn es super aussieht. Ja.
Da bist du auch nur am Putzen.
Ja, genau, das ist auch das Problem. Also am liebsten soll es immer aussehen, als wenn ich es gerade aus dem Shop rausgeschoben hätte.
Ah, okay.
Weil nur ein sauberes Rad ist ein schnelles Rad, sagt auch Yannick, der Mechanic, der Mechaniker von Nino Schulter. Der wird's wissen.
Ja, also ich putze nie so. Also eigentlich nicht nie, aber ich putze so einmal im Jahr, glaube ich.
Ja, so mache ich es dafür mit meiner Wohnung.
Also okay.
Prioritäten halt und so.
Ja. Okay. Ja.
Ich habe noch eine Frage.
Ich habe auch noch was. Das muss ich jetzt loswerden. Mäusehupe am Lenker finde ich ganz schlimm. Lustige Hupen oder lustige Sachen, also in Anführungsstrichen, lustige Dinge am Lenker. Oh, das weiß ich nicht. Da werde ich nervös.
Also so im normalen Betrieb finde ich auch, aber teilweise finde ich es lustig, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, so eine Vereinsmeisterschaft hat. In Freiburg machen sie das ja ganz gerne, wo man sich verkleiden darf und so. Da finde ich das irgendwie witzig oder irgendwie einen coolen Anlass. Oder man macht seinen Birthday Ride mit seinen Jungs und fährt irgendwo auf ein alkoholfreies Bier hin. Da kann man sich auch mal durch sowas ein bisschen lustig verhalten. Aber so generell bin ich da doch eher bei dir. Das ist dann doch eher so Kategorie peinlich und Fremdschämen.
Ja, ich weiß halt nicht, ob das dann irgendwie, wenn man irgendwie 10 Jahre mit der Mäusehupe rumfährt oder dem Krokodil oder weiß nicht, was es da alles für Geschichten gibt. Also ich find's, ja, also ich habe auch eine Zeit lang mal so einen kleinen Alien hinten an meinem Sattel gehabt, aber der war halt 3 Millimeter hoch. Und der hat vor allen Dingen gekennzeichnet, dass es mein Rad ist, damals in der Werkstatt bei uns, wo irgendwie zig Räder rumhingen, wusste jeder, okay, das ist das Rad von dem Mann hier. Das muss ich jetzt nicht wegschmeißen.
Ah, das ist eine schöne Überleitung, weil da will ich jetzt eine Style-Frage stellen. Ganz viele, gerade im Rennsport, machen es ja so, dass sie sich einen Aufkleber mit Landesflagge und ihrem Namen aufs Rad kleben, um zu zeigen, das ist mein Rad. Und natürlich auch so ein bisschen, um so einen auf Profi zu machen, weil bei den Profis ist das gang und gäbe. Wie stehst du dazu?
Habe ich auch dran. Liegt bei mir daran, dass man auf Präsentationen ja immer, wenn man das Testrad bekommt, dann klebt da der Name drauf, eben genau, meist mit irgendwie Nationalitätenflagge oder sowas.
Weil es halt 20 Mal das gleiche Radtag in einer Werkstatt gibt, wenn man so zwischeneinander kommt.
Genau, und da man halt irgendwie nicht 20 Räder auf der Präsentation fährt, sondern meistens nur 2 oder maximal 3, kriegt man die überschüssigen Aufkleber von netten Herstellern dann in die Hand gedrückt und sagt, hier, viel Spaß damit. Und deshalb klebe ich die auch auf meine Räder. Ich habe allerdings mittlerweile nur noch 2 und nicht mehr 5 wie früher. Dementsprechend
muss mal wieder zu einer Präsentation fahren.
Genau. Ja.
Also ich habe da auch so ein ambivalentes Verhältnis zu. Ich finde es teilweise cool, weil es ja irgendwie so sein eigenes Rad zeichnet und so, aber es gibt 2 Punkte, wo ich es erstmal drüber finde, weil erstmal fahren wir alle nicht wie Profis und verdienen auch unser Geld nicht damit. Da muss man das nicht so hochhängen und denkt, man ist der absolute Pro und der Coolste. Und was mittlerweile ja auch immer wichtiger wird, ist teilweise, wenn man auf Trails unterwegs ist, die jetzt, ich sag mal, ich oute mich jetzt einfach mal, vielleicht nicht 100%ig legal sind und man dann irgendwelche Aufkleber auf seinem Dings hat, wo man direkt zurückverfolgt werden kann. Oder man sich auch mal im Straßenverkehr vielleicht mal einen Mitbürger vornimmt und den mal zurechtweist, dass man vielleicht als Fahrradfahrer nicht direkt über den Haufen gefahren werden sollte. Dann fühle ich mich doch besser damit, wenn ich da ein bisschen anonymer unterwegs bin. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich alle und sagen, Kennzeichenpflicht. Aber ich weiß nicht, deswegen klebe ich so auf meine Räder jetzt nicht mehr auf jedes Rad. So
aber was für eine Zurechtweisung des Autofahrers hast du denn dann da oder des anderen Verkehrsteilnehmers hast du denn durchgeführt, wenn du Angst hast, dass du eine Anzeige bekommst?
Nö, wir hatten da mal einen kurzen Meinungsverschiedenheiten, weil mich halt wer auf dem Radweg volle Kanne übergeschnitten hat und dann werde ich dann doch mal relativ pumpig und teilweise weiß man dann nicht, ob Mitbürger dann wissen sollten, wie man heißt.
Ja.
Weil das vielleicht nach hinten losgehen kann.
Geht mir genauso. Ich total nachvollziehen.
Aber andererseits, man muss ja dann schon mal fairerweise sagen, das Auto hat auch ein Kennzeichen und da findet man auch heraus, wer das ist. Ohne das jetzt in eine Kennzeichenpflicht für Fahrradfahrer-Diskussion abdriften lassen zu wollen, aber wäre eigentlich schon fair, wenn beide Seiten da gleich
berichten. Ja, irgendwelche Vorteile muss das Radfahren ja auch haben.
Ja, das stimmt. Also, keine Steuern zu bezahlen. Okay, nee, das finde ich spannend, wo wir es gerade von Aufklebern haben. Wie siehst du so Herstelleraufkleber auf dem Rad oder irgendwelche lustigen Aufkleber?
Lustige Aufkleber finde ich in der Regel sehr lustig. Nein. da bin ich ganz entspannt. Also ich habe, ein Freund von mir hat eine Zeit lang immer von den Bananen, die er gegessen hat, wir hatten ja vorhin oder zum Letzten auch schon mal das Thema Bananen beim Style-Podcast, der hat immer die Bananenaufkleber auf sein Oberrohr geklebt.
Oh, das hat BMC, glaube ich, übernommen, weil beim neuen, BMC, bei Score, ist ja eine Tochtermarke von BMC, da kann man sich jetzt individuelle Oberrohrcover drucken lassen, unter anderem in wahrscheinlich dieser bekannten Bananenmarke, die wo so Bananen in gelb-blau drauf sind.
Wir können auch Chiquita sagen, oder?
Können wir auch sagen, um das kurz einzuklicken. Und die hat er auf sein Oberrohr geklebt, oder was? Das finde ich schon fast wieder cool.
Ja, der hatte die verschiedenen Marken. Der hatte jetzt nicht irgendwie die gleiche Marke da drauf, aber ach ja. Das ist so ein bisschen wie mit dieser Head-Kappe, wo man seinen Lieblingsbier-Kronenkorken draufdrücken kann.
Ne? Ja, hat irgendwie was Persönliches so, ne? Aber auch das finde ich relativ cool. Also das will ich bei meinem nächsten Rad auch machen. Ich finde gerade so die Head-Kappe, wenn man denn dann eine hat, finde ich immer sehr individuell und da soll irgendwie auch was Cooles sein, was zu einem passt. Acros zum Beispiel, du hattest schon gesagt, die bieten es teilweise sogar an, dass man sich die selber gravieren lassen kann mit einer eigenen Message drauf. Mhm. Oder gibt es auch echt lustige Dekore irgendwie. Ich habe noch einen Donut von Riesel Design, das finde ich lustig. Da gibt es ja doch schon coole Möglichkeiten, was man so machen kann.
Was halt ist ein Donut?
Ein Donut ist ein Gebäck, was man essen kann. Genau,
ja, und das ist quasi auf rund, der Kappe
aufgedruckt. Also, okay, genau, okay. Wie so ein Streusel-Donut. Ja,
okay, ich dachte jetzt, Donut wäre ein Codewort für ein Fahrradutensil.
Ach so, nee, ganz normal.
Ja, wir haben aber noch ein bisschen was. Was ist
denn ganz kurz zu Aufklebern würde ich gerne noch was sagen. So Herstelleraufklebern, teilweise ist das ganz cool, teilweise ist es aber so, dass man so ein bisschen so tut, als würde man gesponsert werden. Das ist ja der Traum so von jedem Athleten oder so. Und dann finde ich es teilweise so ein bisschen too much, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, sein komplettes Rad mit irgendwelchen Möchtegern-Sponsoren-Aufklebern zu kleistert. Das habe ich früher selber übrigens gemacht. Deswegen kann ich das jetzt auch so in die Pfanne hauen. Also ich habe auch so getan, der unterstützt mich in die sind das, weil man immer dachte, dann ist man wie so ein Profi. Aber dann finde ich so ein bisschen cleanere Optik auf dem Rad mittlerweile viel schöner.
Aber Profi-Optik ist ja generell ein bisschen so ein Thema, ne? Auch bei Bekleidung. Gut, das ist jetzt den Bekleidungspodcast zum Thema Style, den hatten wir schon. Mhm. Aber so Profi-Outfit auch am Rad.
Super schwierig, ne? Wenn es passt, dann geht's, aber irgendwie, keine Ahnung, jetzt im Scott Swam Trikot rumzufahren und auf dem Cannondale zu sitzen, das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen Banane.
Ja, oder halt irgendwie auch so Weltmeisterstreifen, ne?
Das ist ein Logo. Also Weltmeister Rainbow Trikot darf nur der tragen, der halt auch Rainbow hat. Also aber es auf gibt dem Rahmen die ja oder so.
Zu kaufen, ne?
Ja, gibt's auch, aber im Wettkampf, im lizenzierten Wettkampfbereich darfst du das de facto nicht fahren. Da dürftest du nicht starten, wenn du das fährst. Am Rahmen und so finde ich es okay, weil das hat ja dann teilweise was mit dem Hersteller zu tun. Die Hersteller sind natürlich super stolz drauf, wenn man auf dem Rad Weltmeister geworden ist, dass die das darauf drücken. So im normalen Hobbybereich finde ich, hat das nichts verloren. Genauso wie habe ich auch schon mal gesagt, dass man mit einer Startnummer rumfährt, die man bei einem Rennen bekommen hat und man nicht mehr im Rennen selber unterwegs ist. Also irgendwie noch 2 Wochen später. Ich bin den Marathon damals mitgefahren.
Das aber das
ich
auch machen sehr viele Leute.
Ja, aber das finde ich geht auch überhaupt gar nicht. Also das kann man im Rennen ja ruhig machen, aber dann ist das Rennen halt auch vorbei. Dann hängt man sich die Startnummer von mir aus gerne in eine Werkstatt als Andenken und dass es ein toller Tag war, auch mit dem Originalschmutz noch. Das mache ich selber so. Aber am Rad hat die dann halt einfach nichts mehr verloren, weil das Rennen ist halt um. Ne?
Ja.
Ja. Nee. Das geht nicht.
Was ich total schwierig finde, und ich bin ja wirklich, also ich bin jetzt niemand, der sich irgendwie mit Fahrraddesign jetzt wahnsinnig beschäftigen würde, also nach dem einmal Aufbau, also beim ersten Aufbau auf jeden Fall, da gucke ich auch, dass die Sachen farblich zueinander passen, und bei Pedalen zum Beispiel möchte ich auch, dass es irgendwie, also ein Pedal jetzt in einer komplett anderen Farbe als das Rad zu haben, finde ich auch schwierig. Beim Pedal bin ich da auch irgendwie pickier als bei anderen Teilen. Bei Lenkern, finde ich, kannst du schon mal irgendwie, da darfst du ein bisschen poppen, da kann auch mal irgendwie ein rosa Griff an einem schwarzen Rad sein. Aber das Pedal muss irgendwie, ich fahre ja oft Flat Pedals, das muss irgendwie zum Rad passen. Was ich total schwierig finde, sind weiße Lenker. Ein weißer Lenker passt zu gar nichts, außer zu einer weißen Gabel. Und da habe ich tatsächlich irgendwie einen Lenker, den ich sehr, sehr gerne gefahren bin, habe ich irgendwann nicht mehr fahren können, weil der einfach zu nichts gepasst hat. Das sieht einfach blöd aus.
Ja, das stimmt. Wobei, weißer Lenker muss ja dann lackiert sein.
Jetzt der kommt ist lackiert,
hier der, ja. Ja, jetzt kommt hier der Carbon-Freak. Ich habe am liebsten immer Carbon Raw, also dass du direkt aufs Carbon schaust, auf die Faserstruktur. Und dann ist da sowieso keine Farbe im Spiel. Wobei, zum Beispiel Beast Components, Leichtbauschmiede aus Dresden, die können das jetzt wohl, dass die Fasern so ganz leicht eingefärbt werden. Also blau oder schwarz oder ich glaube grün haben sie noch, blau. Das sieht ziemlich fett aus. Das hat dann so einen leichten Touch. Aber muss dann auch zum kompletten Rad passen, wenn du dann irgendwie eine blaue Gabel hast und einen roten Lenker. Das sieht dann halt irgendwie auch behämmert aus. Oh, First World Problems hier, auf jeden Fall.
Alles. Ja. Ja, Schmutz am Rad hatten wir schon. Was fehlt noch? Also das ganze Thema Katzenaugen, Klingel am Rad, Wimpel, Stützräder, das machen wir alles mal in einem Podcast, wo es um die Frage geht, was muss eigentlich am Rad sein, um auf der Straße sozusagen nicht von der Polizei angehalten und für 10 Jahre in den Knast
zu werden. Wolltest du jetzt sagen, dass ich keine Fahne an meinem Mountainbike hinten dran haben darf?
Hast du keinen Wimpel?
Natürlich habe ich hinten so eine Pucki-Fahne.
Ah ja.
Dann sehen mich meine Jungs auf dem Trail auch noch. Ja, nee, also es gibt ja echt so ein paar Dinge, weiß ich auch nicht. Das muss, also wie wir es schon gesagt haben, irgendwie kann ja dann auch jeder rumfahren, wie er es gerne möchte und sein Rad so herrichten. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Aber sind wir schon durch?
Ich glaube, mir fällt jetzt so ad hoc keine großartige Stylesünde am Rad mehr ein.
Doch, ich habe was, natürlich, völlig klar. Also Ich meine, Riser Bar mit Lenkerhörnchen. Das typische Hirschgeweih. Das tut mir leid. Lenkerhörnchen sind an sich schon so ein bisschen retro. Ich glaube, im CC-Sport fährt es mittlerweile auch keiner mehr.
Nee, auf gar keinen Fall. Riser dafür schon mittlerweile. Also im Cross Country fahren die ersten auch Riser, weil die Strecken halt immer technischer werden. Mhm. Also sowas geht dann schon, ja.
Aber einen hochgezogenen Lenker mit Lenkerhörnchen, die dann womöglich noch nach innen gebogen sind.
Nee, das ist grausig.
Und dann am Lenkerhörnchenende am besten auch noch so eine kleine Pinkklingel dran. Ah.
Ja, das ist schon hardcore.
Das habe ich tatsächlich an meinem Trekkingrad. Ohne die Klingel.
Da lasse ich das auch noch durchgehen am Trekkingrad. Aber so bei allen sportiven Mountainbikes, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so machen würde.
Nee.
Naja. Gut, ich glaube, ich hätte der Sache unserer Gerichtsverhandlung heute, der absoluten Style-No-Gos, jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie es mit euch da draußen ist. Jimmy, ich übergebe wieder an dich für unsere E-Mail-Adresse und für alle weiteren Infos.
Ja, ich bin fast ein bisschen überrascht, dass es so schnell ging, weil wir hatten bei den Klamotten wesentlich mehr Themen, die wir ansprechen mussten, die Redebedarf ausgelöst haben. Aber hier sind wir jetzt anscheinend schon fertig.
Ja. Vielleicht, wenn, wie gesagt, noch Anregungen kommen, dann machen wir noch eine zweite Folge mit all den Dingen, die wir möglicherweise vergessen haben. Mhm. Aber ich gucke gerade auf mein Rad hier so quer rüber. Mir fällt jetzt kein Bereich mehr ein, wo wir was vergessen haben können.
Genau. Ich finde ja, also wenn man zum Beispiel einen Akzent setzen will, finde ich persönlich, ja, ich will jetzt nicht Werbung machen, aber die Magura Raceline Gelb, da kann man wirklich jedem Rad, finde ich, mit einem guten Akzent verpassen. Auch bei Schwarz sieht dieses Neon, das poppt immer raus, das sind großartige Bremsen, aber so sei es drum. Dementsprechend, wenn euch der Podcast gefallen hat, in diesem Fall könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an podcast@mountainbike-magazin.de. Wenn euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben, das handhaben wir jetzt ein bisschen anders als bei den Klamotten. Schickt uns gerne Anregungen an diese E-Mail-Adresse und bleibt uns natürlich verbunden. Ihr solltet uns unbedingt auf Instagram, Facebook und Co. folgen. Da kommen immer wieder neue spannende Sachen raus. Kleine Beiträge zum Anschauen, die auf unser Heft hinweisen. Das Heft ist das Mountainbike-Magazin mit dem orangen Logo. Ihr könnt es am Kiosk oder per Abo euch nach Hause kommen lassen und damit euch mit lustigen Schmökergeschichten und Anregungen durch den Winter bringen, der jetzt vor der Tür steht. Folgt uns auch direkt hier auf der Seite mit dem Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und nicht vergessen, alles ist fahrbar.
Auch Dankeschön, macht's gut, ciao.
Auch mit Wimpelchen.
Auch mit Wimpelchen ist extrem alles fahrbar. Macht's gut, ciao.
Tschüss.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.